NDR Info. Echo des Tages.
Es ist eine sensationelle Entwicklung, die sich im Fall Dominik Strauß-Kahn bereits heute Morgen andeutete. Die Zeugin der Anklage, das angeblich von Strauß-Kahn vergewaltigte Zimmermädchen, gilt als nicht glaubwürdig. Der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds, so entschied das zuständige Gericht, steht deshalb nicht mehr unter Hausarrest. Wir schalten nach New York und schauen nach Paris, wo man bereits darüber spekuliert, ob Strauß-Kahn nun doch als Präsidentschaftskandidat antreten könnte. Weitere Themen. Polen übernimmt. Die EU-Präsidentschaft liegt jetzt in Warschau. Dänischer Schlagbaum. Kopenhagen führt wieder Grenzkontrollen ein. Scherbenhaufen in Düsseldorf. Nach dem gestrigen Eklat im Landtag herrscht Misstrauen. Und fürstliches Jawort in Monaco. Wie aus einer Olympiaschwimmerin eine Prinzessin wurde. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Wir beginnen zuerst mit der Innenpolitik. Man kann es kaum glauben, keine Briefe mehr vom Kreiswehrersatzamt, keine Musterung, keine Einberufung. Das heißt, der Wehrdienst ist erst einmal ausgesetzt. Von heute an muss niemand mehr zum Bund. Die Pflicht zur Verteidigung des Staates hat Pause. Dazu Jochen Zierhut.
Dass die Wehrpflicht ausgesetzt wird, das konnte nur ein Schwarzer durchsetzen, so heißt es in der Union über Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg, hinter vorgehaltener Hand, denn hätte Rot-Grün das versucht, hätten wir nicht zugestimmt. Die Wehrpflicht war jahrzehntelang unantastbar in CDU und CSU. Die FDP dagegen forderte die Abschaffung schon lange, um die Wehrgerechtigkeit herzustellen. Auch Guttenbergs Nachfolger de Maizière musste einsehen, dass die Wehrpflicht nicht mehr zum Ziel einer effizienteren, verkleinerten Bundeswehr passt.
Es gibt keinen Weg zurück. Dass wir hier die Wehrpflicht aussetzen, ist eine notwendige, aber mich nicht fröhlich stimmende Entscheidung.
Mindestens 5.000 Freiwillige pro Jahr braucht die Bundeswehr nun. Das ist laut Verteidigungsministerium für dieses Jahr schon erreicht. Der neue Wehrdienst für Frauen und Männer kann 23 Monate dauern. Die Bezahlung ist mit bis zu 1.150 Euro pro Monat deutlich besser als der bisherige Sold. All das wurde binnen weniger Monate im Eiltempo durchgezogen. Zu hastig, sagen Kritiker. Das gilt auch für den Bundesfreiwilligendienst. Die 35.000 Buftis sollen nach den Plänen des Familienministeriums die über 60.000 Zivis ersetzen. Nicht nur auf junge Menschen, sondern auch auf Senioren mit sozialem Engagement hofft das Ministerium. Das Problem, noch gibt es zu wenig Freiwillige, bislang nur rund 3.000. Viele Organisationen fürchten, dass ihnen Helfer fehlen werden. Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sagt,
durch diesen völlig überhasteten Abschied von der Wehrpflicht und diesen Hoppla-Hopp-Entscheidungen sind wir völlig unvorbereitet in kalte Wasser gestoßen worden. Wir brauchen ein paar Monate Zeit und dann 2012 müssen wir sehen, was wir von den 35.000 wirklich realisiert bekommen.
Einen Pflegenotstand befürchtet aber auch Schneider nicht. Es fängt ja erst an, sagt der Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, Hermann Kühs, beschwichtigend und lässt die Kritik an der Regierung, sie habe den Freiwilligendienst schlecht vorbereitet, nicht gelten.
Sondern die Einsatzstellen, die sind gefordert, die müssen attraktiv machen, die dürfen also jetzt nicht nur beklagen, was noch optimaler hätte sein müssen. Natürlich ist es schnell gegangen, ist gar keine Frage.
Doch für den neuen Dienst, der von mindestens 6 bis zu 24 Monate dauern kann, gibt es nur ein Taschengeld. Die Bezahlung liegt mit maximal 324 Euro pro Monat weit unter dem Zivi-Gehalt von bis zu 700 Euro.
Jochen Zierhut berichtete. Es ist eine Woche, in der wir des Öfteren das Wort historisch bemüht haben. So beim Beschluss des griechischen Parlaments zum Sparpaket am Mittwoch. Gestern beim Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie und auch heute ist wieder ein historischer Tag. Nach 55 Jahren fällt die Wehrpflicht. Dazu ein Kommentar von Thomas Nils.
Das war's. Mehr oder weniger sang- und klanglos gemessen an sonstigem Bundeswehrbrimborium ist die Wehrpflicht in der vergangenen Nacht von der Bildfläche verschwunden. Sie könnte im Krisenfall wiederbelebt werden, aber an den glaubt in einem von Freunden umgebenen Deutschland niemand. Mit dem Frieden ringsum hat auch neben den Fragen einer gerechten Einberufung die Aussetzung des Pflichtdienstes von immer kürzerer Dauer zu tun. Die Zufallsauswahl der tatsächlich Eingezogenen war unter den Aspekten der Gerechtigkeit und den mit einer Einberufung verbundenen privaten Konsequenzen nicht mehr vertretbar. Der schneidige Kurzzeitverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat den Schritt gewagt, Nachfolger Thomas de Maizière hat die Großtat vollzogen. Es war wirklich ein Gewaltakt, über den andauernd gerade in der konservativen politischen Heimat der Täter viele traurig sind. Zu Recht, bei allem Hang zur politischen Entscheidungsfreude, in diesem Fall wurde der zweite vor dem ersten Schritt getan. Über die Debatte, wem man welchen Tort antut, wenn er ein paar Monate seines hoffentlich langen Lebens dem Staat zur Verfügung stellt und der andere, ebenfalls gesunde junge Mann eben nicht, sind die Konsequenzen zwar bedacht, aber nicht ausreichend eingeschätzt worden. Jetzt ist die Misere da. Von den immer wieder neu berechneten freiwillig Wehrdienstleistenden sind längst nicht alle zur Stelle und auch bei den Berufs- und Zeitsoldaten hinkt die Nachfrage dem erforderlichen Bedarf kräftig hinterher. Nicht anders ist die Entwicklung beim im Schlepptau mitgetilgten Zivildienst, der von heute an vom neuen Bundesfreiwilligendienst abgelöst ist. Ganze 3000 Verträge konnten neu abgeschlossen werden. Arge Not wird lediglich vermieden, weil gut 14.000 noch tätige Zivildienstleistende ihre Arbeit fürs Erste fortsetzen. Womöglich ist die Summe der Übergangsprobleme in den Griff zu bekommen. Wahrscheinlich wird das mit Geld zu machen sein. Soldaten und die sozial engagierten Helfer haben künftig von vornherein die Wahl auf dem Arbeitsmarkt, können Einkommen und Arbeitsbedingungen mit den Angeboten anderer Arbeitgeber vergleichen. Aber gerade an dieser Stelle kann es auch brenzlig werden. Wenn die eigenen Fähigkeiten der Aspiranten nicht für höher dotierte Jobs ausreichen, aber für den geringer entlohnten Staatsdienst in Uniform oder in sozialen Einrichtungen für hinreichend erachtet werden, können eben diese Bereiche Schaden nehmen. Mehr denn je sollten menschliche Qualifikationen und humanitäre Motivationen bei Anstellungen verlangt und hinterfragt werden. Besonders in einer Bundeswehr, die nach ihrem bevorstehenden Umbau zu einer reinen Einsatzarmee weltweit Friedenssicherung bzw. Wiederherstellung betreiben soll, sind Rambo-Mentalitäten und unzulängliche Bildungspotenziale Ablehnungsgründe. Wird das bei der Neuaufstellung bedacht, könnte aus der Not nach der schnellen Tilgung der Wehrpflicht eine Tugend werden.
Nach 55 Jahren Wehrpflicht ade, das war ein Kommentar von Thomas Nils. 18.36 Uhr, WDR5, NDR Info, Sie hören das Echo des Tages. Zu Ferienbeginn steigen normalerweise die Benzinpreise, daran haben die Autofahrer sich gewöhnt. Überraschend ist jetzt für diejenigen, die Richtung Dänemark fahren, dass es dort auch wieder Grenzkontrollen geben wird, denn Dänemark führt diese ab Dienstag wieder ein. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberg sprach von einem schwarzen Tag für Europa und Außenminister Westerwelle erinnerte daran, dass das Schengen-Abkommen nicht verletzt werden dürfe. Zur Entscheidung der Dänen, Albrecht Breitschuh.
Deutsche Touristen, die befürchten, ab kommenden Dienstag an der Grenze zu Dänemark wertvolle Urlaubszeit zu verlieren, können aufatmen. Glaubt man dem dänischen Steuerminister Peter Christensen, so werden weit über 90% der Einreisenden die Kontrollen nicht einmal bemerken. 50 zusätzliche Zöllner werden eingesetzt, 30 davon an der deutsch-dänischen Grenze. Zum neuen Jahr sollen noch einmal 48 weitere dazukommen, 2014 dann alle mit den permanenten Grenzkontrollen verbundenen technischen und personellen Neuerungen abgeschlossen sein. Am Vormittag hatte das Parlament in Kopenhagen einen Antrag der Opposition zurückgewiesen, die entsprechenden Regierungspläne zu streichen. Zustande kam die Mehrheit von 58 zu 50 Stimmen am Ende nur, weil sich auch frühere Regierungsabgeordnete wie Per Ørum Jørgensen für die Kontrollen aussprachen. Zum Glück hat sich die dänische Debatte etwas abgekühlt und wir sind sehr froh, dass wir die bevorstehenden Schritte in enger Abstimmung mit dem Vertrag von Schengen durchführen werden. Wir werden mit der EU in dieser Frage in ständigem Dialog bleiben. Vor 3 Tagen hatten die Dänen ihre Pläne in Brüssel eingereicht. Die EU wird nun prüfen, inwieweit die permanenten Kontrollen gegen den Vertrag von Schengen verstoßen, der solche Regelungen nur noch in Ausnahmefällen vorsieht. Maßgebliche politische Kraft hinter den heute gefassten Beschlüssen war die Dänische Volkspartei, die ihre weitere Unterstützung der liberal-konservativen Minderheitsregierung von dieser Frage abhängig gemacht hatte. Die Vorsitzende der Dänischen Volkspartei, Pia Kjærsgaard, würde in Fragen der Grenzhoheit gerne noch einen Schritt weiter gehen. Ging es nach uns, dann sollte Dänemark sofort aus dem Schengen-Raum austreten. Aber wir sind die Einzigen, die das fordern. Alle anderen sind in dieser Frage gegen uns. Deswegen ist das auch nicht realistisch. Wir werden uns also auch an die EU-Regeln halten. In Brüssel war das dänische Vorgehen wiederholt kritisiert worden. Auch deutsche Politiker wie Innenminister Friedrich hatten große Bedenken geäußert. Die Regierung von Ministerpräsident Rasmussen hält die Kontrollen für ein geeignetes Mittel im Kampf gegen die grenzübergreifende Kriminalität. Die Opposition aus Sozialdemokraten und Linksgrünen kündigte bereits an, dass sie im Falle eines Wahlsiegs im Herbst die Kontrollen wieder rückgängig machen will. Bis vor kurzem standen allerdings auch die Sozialdemokraten hinter den Regierungsplänen. Dänemark dürfte auf jeden Fall ein Wahlkampfthema haben.
Die Dänen führen die Grenzkontrolle wieder ein. Das war Albrecht Breitschuh. Wir bleiben bei Europa. Am frühen Nachmittag übergab der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán seinem polnischen Amtskollegen Donald Tusk die Europafahne. Somit hat jetzt Polen die EU-Präsidentschaft inne. Fingerspitzengefühl und Improvisationstalent brauche er in den nächsten 6 Monaten, riet Urban Donald Tusk, so als habe dieser nicht genug davon. Da die Polen höfliche Menschen sind, nahm Tusk den Ratschlag lächelnd zur Kenntnis. Aus Warschau Henrik Jacek.
Immerhin übernimmt Polen die Ratspräsidentschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Und das nicht nur wegen der desolaten Finanzlage in Griechenland. Spanien, Portugal und Irland stehen nicht minder unter Druck. Keine günstigen Voraussetzungen, um etwa über die Aufstockung des EU-Haushalts nachzudenken. Doch genau das hat der polnische Premier ganz oben auf seiner Prioritätenliste stehen. Ich werde während der polnischen Ratspräsidentschaft den gemeinschaftlichen Charakter der Debatte unterstreichen und weitere Lösungen zur Aufstockung des EU-Haushalts anstreben. Wir werden unsere Partner in Europa nicht vom polnischen Standpunkt zu überzeugen versuchen, sondern von der Notwendigkeit gemeinschaftlicher Interessen. Gerade in besonders schwierigen Zeiten, das ist die feste Überzeugung des polnischen Premiers, darf Solidarität nicht zu einem bloßen Slogan verkommen. Wer auf die Stärkung Europas verzichte, erweise nicht nur der EU einen Bärendienst. Egoistische Ansätze, so Tusk, seien die denkbar schlechteste Antwort auf die momentane Finanzkrise. Unter anderem deshalb plädiert der polnische Regierungschef dafür, die 2008 begonnenen Gespräche über die östliche Partnerschaft der EU während seiner Ratspräsidentschaft zu einem Abschluss zu bringen. Wenn wir den Gipfel der östlichen Partnerschaft organisieren, tun wir das, weil heute östlich von der EU Millionen Menschen leben, die jenes Wertesystem teilen, auf dem die Europäische Union gebaut wurde. Deshalb freue ich mich, dass wir das große Werk der Verhandlungen über den Partnerschaftsvertrag und freie Handelszone mit der Ukraine gemeinsam fortsetzen werden. Weder in Polen noch in Ungarn brauchen wir es zu erklären, was für große historische Bedeutung für diesen Teil der Welt die Verwirklichung der europäischen Perspektive durch die Unterzeichnung beider Verträge mit der Ukraine hätte. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir das in diesem Jahr auch schaffen werden. Ob das Vorhaben tatsächlich gelingt, hängt nicht zuletzt auch davon ab, ob die Partei von Donald Tusk bei den im Oktober anstehenden Parlamentswahlen das Rennen macht. Die Opposition, auch wenn sie die Ziele der polnischen Ratspräsidentschaft nicht unbedingt ablehnt, wird sicher alles versuchen, um die Europapolitik von Premier Tusk doch zu torpedieren.
Polen hat die EU-Ratspräsidentschaft. Aus Warschau war das Henrik Jacek. Es ist eine spektakuläre Entwicklung im Prozess gegen Dominik Strauß-Kahn, mit der eigentlich niemand mehr gerechnet hatte. Die Zeugin der Anklage erscheint nicht mehr glaubwürdig. Dies sagen nicht etwa die Verteidiger von Strauß-Kahn, sondern die Vertreter der Anklage. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft heute überraschend einen Haftprüfungstermin einberaubt und Thomas Schmidt in New York, der Hausarrest ist aufgehoben. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, auf beiden Seiten, seitens der Anklage und seitens der Verteidigung, hat man heute nochmal seinen Fall gemacht, wie man hier sagt. Und dabei ist eben auch deutlich und jetzt offiziell aktenkundig gesagt worden seitens der Staatsanwaltschaft, dass man eben erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Hauptbelastungszeugin habe und dass deswegen auch die Höhe und die Schärfe der auf Strauß-Kahn sozusagen oder über Strauß-Kahn verhängten Auflagen für seine Freilassung auf Kaution gelockert werden müssen. Er hat ja 6 Millionen Dollar an Werten hinterlegen müssen, um aus der Untersuchungshaft herauszukommen. Und er musste eine Fußfessel tragen und stand quasi unter Hausarrest. Er ist jetzt ein viel freierer Mann. Er kann sich innerhalb der USA frei bewegen. Er darf allerdings das Land nach wie vor nicht verlassen.
Sie sagten Zweifel an der Aussage oder an den Aussagen des Zimmermädchens. Wie ist es dazu gekommen, dass die plötzlich angezweifelt werden?
Ja, man hat wohl nach den ersten Verhören und Untersuchungen und Unterredungen mit ihr weitere Termine angesetzt und hat auch in ihrem Umfeld ein bisschen nachgesucht. Man hat zum Beispiel ihren Asylantrag angeguckt, man hat mit Nachbarn gesprochen und ist da eben doch auf eine ganze Reihe von Ungereimtheiten gestoßen. Sie soll unter anderem ja behauptet haben, dass sie in ihrer Heimat Guinea schon einmal vergewaltigt worden ist. Das ist offenbar nicht wahr. Sie hat aber auch über den Hergang unmittelbar nach der mutmaßlichen Tat wohl Angaben gemacht, die so nicht stimmen können. Und das alles hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir haben hier einen ganz schwierigen Fall und einen schweren Fall und wir haben nur diese eine Zeugin. Und diese eine Zeugin ist für uns jetzt nicht mehr so uneingeschränkt zuverlässig und deswegen müssen wir, glaube ich, diesen ganzen Fall eine andere Wende geben. Das ist für die Staatsanwaltschaft heute ein schwarzer Tag, das kann man nicht anders sagen, und ein Freispiel für die Verteidigung. Die Frage ist nun, wie es weitergeht, ob der Fall nun so langsam dem Ende sich zuneigt oder aber ob man seitens der Staatsanwaltschaft noch einmal genug Stoff findet, um sozusagen neuen Schwung in die eigene Anklage zu bringen.
Es kann also durchaus zu einem Verfahren noch kommen.
Es kann zu einem Verfahren kommen, das ist heute im Gerichtssaal auch nochmal deutlich gesagt worden, dass das Verfahren keinesfalls eingestellt ist, dass es weiter schwere Vorwürfe gegen Dominik Strauß-Kahn gibt. Der Nebenkläger, der Anwalt des mutmaßlichen Opfers, hat heute noch einmal deutlich gesagt, dass es tatsächlich Gewalttätigkeiten gegeben hat. Das sei auch medizinisch nachweisbar. Also es kann durchaus sein, dass neben dem reinen Strafverfahren, wenn das irgendwann vielleicht in sich zusammenbricht, dann trotzdem Dominik Strauß-Kahn noch ein Zivilverfahren droht.
Es war ja auch die Rede von Drogenhandel und Geldwäsche, in die das Zimmermädchen verstrickt sein soll, von Kontakten zu einer kriminellen Vereinigung oder zur kriminellen Szene in New York. Ist das möglicherweise Propaganda von Seiten der Verteidigung oder stimmt da irgendetwas dran?
Nein, das ist wohl keineswegs die Verteidigung, die hier Propaganda macht, sondern auch das sind Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft, die diese Kontakte wohl festgestellt hat, unter anderem auch ein Telefongespräch, das die Zeugin und das mutmaßliche Opfer mit einem Kriminellen geführt hat, in dem sie sich sozusagen Rat gesucht hat, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Dieses Telefongespräch ist auch mitgeschnitten und aufgezeichnet worden. Das heißt also, das können nur Ermittlungsbehörden gemacht haben, also letztendlich die Staatsanwaltschaft.
Strauß-Kahn ist im Moment auf freiem Fuß. Wie wird das Ganze jetzt erst einmal weitergehen?
Ich denke, er wird sich erstmal, so sah es jedenfalls aus, einen guten Tag machen mit seiner Frau. Und dann wird man sehen, was jetzt in der Zwischenzeit bis zum 18. Juli passiert. Das ist der nächste Gerichtstermin. Es kann natürlich zu irgendwelchen Vereinbarungen kommen, zu irgendwelchen Deals. Es kann aber auch einfach weiter ermittelt werden. Also im Moment ist alles möglich. Nach dieser dramatischen Wende will hier niemand irgendetwas mehr ausschließen. Es ist auf jeden Fall eins ganz deutlich, ein so spektakulärer Fall hat für die Staatsanwaltschaft nach so kurzer Zeit selten so schlecht ausgesehen.
Thomas Schmidt war das aus New York. Das politische Frankreich, es ist elektrisiert. Sollte die Anklage fallen gelassen werden, was ja nicht auszuschließen ist, dann wäre DSJ möglicherweise doch ein Kandidat. Noch ist die Partei gespalten, aber ausgeschlossen wird eine Rückkehr des 62-Jährigen auf die politische Bühne auf keinen Fall mehr. Aus Paris, Christoph Wöss.
Für Dominik Strauss-Kahn könnte es das Comeback des Jahres werden. Davon sind zumindest politische Weggefährten wie Jean-Marie Le Guen überzeugt. Alle, die dachten, sie könnten Dominik Strauss-Kahn auf diese Weise loswerden, haben sich geirrt. Wie DSK, wie er in Frankreich gern genannt wird, angesichts der unerwarteten Ereignisse in New York nun doch noch für die französische Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kandidieren soll, dafür gibt es bereits Planspiele. Bisher ist vorgesehen, dass der sozialistische Präsidentschaftskandidat im Oktober in einer Vorwahl nach amerikanischem Vorbild gekürt wird. Wer daran teilnehmen will, muss sich bis 13. Juli bewerben. Doch das könnte man ja ändern, meint eine enge Parteifreundin Strauss-Kahns. Ich schlage vor, dass wir bei der Kandidatur für die Urwahl eine Pause einlegen, eine Anstandspause, sagte die Regionalabgeordnete Michel Sabon, damit Dominique die Gelegenheit bekommt, sich zu erklären. Er soll jetzt sagen, was er vorhat. Die Sozialistin ist überzeugt, dass ein Kandidat Strauss-Kahn bei den Franzosen punkten könnte. Nicht nur, weil die parteiinternen Mitbewerber Martine Aubry und François Hollande als wenig charismatisch gelten, sondern vor allem, weil viele Franzosen nach der medialen Vorverurteilung eine Wiedergutmachung angemessen finden könnten. Auch immer mehr Konservative brechen eine Lanze für Strauss-Kahn, räumen zerknirscht ein, dass man vielleicht zu früh in den Chor der Vorverurteilungen eingestimmt habe. Wir reden immer zu viel und immer zu schnell, sagte Landwirtschaftsminister Bruno Le Maire. Und der konservative Abgeordnete Bernard Debré, der Strauss-Kahn nach Bekanntwerden der Affäre Mitte Mai jegliche moralische Integrität abgesprochen hatte, sagte, ich war vielleicht ein bisschen voreilig. Die einzige, die bei ihrer Ablehnung von Dominik Strauss-Kahn bleibt, ist die Chefin der Rechtsextremen, Marine Le Pen.
Moi, j'ai toujours pensé que cette affaire décrédibilisait la candidature de M. Strauss-Kahn. Je reste sur cette position. Je ne vois pas M. Strauss-Kahn pouvoir...
Ich habe immer gesagt, dass diese Affäre die Glaubwürdigkeit von Dominique Strauss-Kahn zerstört hat. Dabei bleibe ich, trotz der Entwicklungen in New York. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er noch an der sozialistischen Urwahl teilnehmen soll. Aber das müssen die Sozialisten entscheiden.
La primaire socialiste, mais après tout, ce sont les socialistes qui décident.
Die Partei steht in der Tat vor einem Dilemma. Sie muss fürchten, dass Strauss-Kahns Image, allein wegen der pikanten Details aus seinem Privatleben, die am Rande der Affäre ans Licht gekommen sind, gelitten hat und dass das auf die Partei abfärben könnte. Doch wenn die Sozialisten einem rehabilitierten Hoffnungsträger die Tür vor der Nase zuschlagen, dann würden ihnen das die Wähler vielleicht auch übel nehmen.
Das politische Frankreich spekuliert bereits über die Rückkehr von Dominique Strauss-Kahn. Das war aus Paris Christoph Wöss. Auch nach dem Tod von Osama bin Laden ist die Bedrohungslage durch Terroristen in Deutschland keineswegs geringer geworden. Eine andere Gefahr, die jahrzehntelang unterschätzt worden war, ist der Rechtsextremismus. Hier ist immer mehr eine stärkere Gewaltbereitschaft festzustellen. Nachzulesen im Verfassungsschutzbericht des Innenministeriums und bei der Vorstellung des Berichts in Berlin war Sabine Henkel dabei.
Der islamistische Terrorismus lebt, stellt der Verfassungsschutz fest. Auch nach dem Tod von Osama bin Laden macht Al-Qaida weiter und nicht nur die. In Deutschland beobachten die Behörden eine wachsende neue Gruppe, die der Salafisten. Von ihnen, sagt Heinz Fromm, Präsident des Verfassungsschutzes, geht eine zunehmende Gefahr aus.
Nicht jeder Salafist ist ein Terrorist, aber fast alle Terroristen, die wir kennen, hatten Kontakt zu Salafisten oder sind Salafisten.
Salafisten streben eine neue, radikale Weltordnung an, werben um Überläufer im Internet und sind zu Anschlägen bereit. Im März tötete ein Salafist in Frankfurt zwei amerikanische Polizisten. Es war der erste islamistische Terroranschlag in Deutschland, ausgeführt von einem jungen Mann, der vorher nie aufgefallen war. Vom Nobody zum radikalen Terroristen. Es sind diese Karrieren, die den Verfassungsschützern Sorge bereiten. Aber nicht nur die. Nach wie vor beobachtet der Verfassungsschutz die rechtsextreme Szene sehr genau. Das allerdings wird nicht einfacher, denn das Erkennungsmerkmal Glatze ist in der Szene out, sagt Heinz Fromm.
Den Skinheads ist der Nachwuchs ausgegangen.
Nicht Glatze, nicht Springerstiefel, nicht Bomberjacke. Der Neonazi von heute kleidet sich wie viele andere. Nur wer genau hinguckt, erkennt ihn. An kleinen Symbolen der sonst schicken Designerkleidung. Der Verfassungsschutz macht genau das und stellt dabei fest, Neonazis haben Zulauf. Und das bereitet Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich Sorge.
Was besorgniserregend ist, ist eine mehr oder weniger neue Erscheinungsform, nämlich die sogenannten autonomen Nationalisten, die in einem ähnlichen Erscheinungsbild und einer ähnlichen Vorgehensweise sich nachahmen, die linksautonome Szene.
Neonazis nehmen sich Linksextreme zum Vorbild. Einheitliche schwarze Kleidung, Palästinensertuch und die Hände in den Gesäßtaschen geballt als Zeichen für Gewaltbereitschaft. Das sind autonome Nationalisten, Rechtsradikale im Gewand der Linken. Bei ihnen hat der Innenminister auch ein neues Verhalten ausgemacht.
Es geht nicht mehr in erster Linie um fremdenfeindliche Angriffsziele, sondern um die Auseinandersetzung mit dem vermeintlichen, in Anführungszeichen, politischen Gegner.
Rechte gegen Linke und umgekehrt. Erfreulich nannte Friedrich, dass die Zahl der NPD- und DVU-Mitglieder schrumpft. Trotzdem sind dem Verfassungsschutz noch immer 25.000 Rechtsextreme bekannt, vor allem in Ostdeutschland.
Der Verfassungsschutzbericht des Innenministers, vorgestellt von Sabine Henkel. Gestern Abend kam es im nordrhein-westfälischen Landtag zum Eklat. Die SPD hielt sich nicht an das verabredete Pairing. Dieses Abkommen sieht vor, dass für jeden kranken oder verhinderten Abgeordneten der Regierungsseite ein Abgeordneter der Opposition auch fernbleibt und umgekehrt. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Britta Altenkamp, brach dieses Abkommen. Angeblich waren weder die Grünen noch die SPD-Spitze informiert. Obwohl letztendlich der Plan zur Zerschlagung der West-LB dann verabschiedet wurde, ist der Scherbenhaufen gewaltig. Dazu Stefan Lauscher.
Wunden lecken heute in Düsseldorf, vor allem der Bruch des sogenannten Pairings, also der Absprache über krankheitsbedingte Stimmenzurückhaltung durch die SPD, wirkte auch heute noch heftig nach. Das Vertrauensverhältnis zu den Sozialdemokraten sei nachhaltig gestört, sagte CDU-Fraktionsvize Laschet. Die Konsequenz: bis zum Ende der Wahlperiode in 4 Jahren wird es definitiv keine solchen Absprachen mehr geben.
Wer Pairing bricht, bricht etwas, was Vertrauen zwischen Fraktionen bedeutet. Darauf muss man sich verlassen können. Da die SPD das zum 2. Mal gemacht hat, wird in dieser Wahlperiode kein Pairing mehr stattfinden.
Auch bei der SPD Katerstimmung. Die Fraktion ließ eine schriftliche Erklärung der parlamentarischen Geschäftsführerin Altenkamp verbreiten. Darin entschuldigt sie sich für die Vorfälle und kündigt an, sie wolle versuchen, den Eindruck auszuräumen, mit ihr seien keine verlässlichen Absprachen möglich. In einem Zeitungsinterview heute Morgen hatte sie dagegen noch betont, sie würde bei wichtigen Abstimmungen wieder so handeln. Der Fraktionschef der SPD, Römer, sagte schmallippig, er habe von Absprachen nichts gewusst. Altenkamp habe spontan gehandelt.
Weil ich von einem solchen Pairing nichts wusste, ich bin ja davon ausgegangen, es ist gar nicht notwendig, konnte ich auch nicht wissen, dass es dann gebrochen werden würde.
Pressebeobachter hatten das gestern bei der Landtagssitzung ganz anders wahrgenommen. Ist Altenkamp also nur das Bauernopfer? Die Grünen sind offenbar sauer auf die SPD, formulieren das aus Koalitionsdisziplin aber zurückhaltend. Fraktionsgeschäftsführerin Bär:
Sowas darf nicht passieren. Ich kann die Aufregung nach dem gestrigen Tag verstehen, aber ich glaube nicht, dass das für die Legislatur so einzuhalten ist und dass wir sehr schnell dazu kommen, dass wir uns wieder in einer wirklich verbindlichen und verlässlichen Weise miteinander verständigen.
Krach im nordrhein-westfälischen Parlament, Stefan Lauscher berichtete. Fürst Albert II. Von Monaco war einst einer der begehrtesten Junggesellen Europas. Nun ist auch er unter der Haube. Mit fürstlichem Theater wurde die Hochzeit in Monaco zelebriert. Gerüchterweise wollte die Braut Charlene Wittstock kurz vorher noch flüchten. Stimmt alles nicht. Sie hat zuerst Ja gesagt. Jetzt ist die ehemalige Leistungsschwimmerin aus Südafrika Prinzessin.
Charlene Wittstock verließ ihr bürgerliches Leben mit einem leisen Oui.
Mademoiselle, voulez-vous?
Mademoiselle, wollen Sie den hier anwesenden Fürsten Albert zum Ehemann nehmen?
Oui.
Erst danach sagte auch Fürst Albert ja. Oui.
Oui.
Dann nahm der Fürst die Hand seiner Frau, die ab sofort nicht mehr Charlene, sondern Charlène heißt, und küsste sie. Er zwinkerte ihr noch etwas onkelig zu, dann brach der Applaus los. Der versammelte Grimaldi-Clan war gerührt. Stefanie, die jüngere Schwester des Fürsten, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und musste zum Taschentuch greifen. Die ältere Schwester, Caroline, saß wie versteinert auf ihrem Stuhl. Sie war alleine gekommen, ohne ihren Mann Ernst August. Monaco hat im Übrigen auch eine Pippa, Charlotte, die 24-jährige Tochter von Caroline. Die Braut selbst war bildhübsch. Quasi als Generalprobe für das Brautkleid trug sie ein blassblaues Kostümkleid mit einem langen, blauen, spitzenbesetzten Chiffonrock. Fürst Albert kam im schwarzen Anzug mit heller Silberkrawatte. Sie heiraten nicht nur einen Mann, sie heiraten ein Land, gab ihr der Standesbeamte mit auf den Weg und zitierte vielleicht auch besonders für den Bräutigam den Artikel 181. Die Eheleute müssen sich treu sein und einander beistehen. Nach der Trauung ging es auf den Balkon zum obligatorischen Kuss. Keine Rekordlänge und nur einmal. Den Rest des Nachmittags ließ sich das Fürstenpaar von seinem Volk feiern. Zum Fest auf dem Palastplatz waren nur die echten Monegassen geladen. Ja, jeder Einzelne hat eine persönliche Einladung vom Fürsten bekommen. Die Einwohner waren leicht von den Touristen zu unterscheiden. Sie hatten sich alle in Schale geworfen. Die Männer in Anzug und Krawatte, die Frauen in Cocktailkleidern und Hüten. Der ganze Platz duftete nach Ausgehparfum. Aber ja, das ist für uns wie ein Familienfest. Wir feiern die Hochzeit unseres Fürsten. Schon am Vormittag standen die Monegassinnen bei den Friseursalons Schlange. Ich warte, bis ich mit Föhnen dran bin. Wir wollen dieses Ereignis würdevoll feiern und natürlich schick aussehen. Den ganzen Abend wird weiter gefeiert werden. Die Monegassen und das Prinzenpaar bei Champagner und Häppchen. Dann ganz Monaco bei einem großen Licht- und Soundspektakel im Hafen.
Très chic. Evi Seibert berichtete direkt aus Monte Carlo. Und morgen geht es ja weiter. Da wird dann kirchlich geheiratet. Wir hören an dieser Stelle mal auf. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Einen schönen Abend.